Wir schauen in einen sehr prominenten Text, den der eine oder andere schon kennt, auch aus der Kinderstunde. Das ist heute dran. Haben wir rausgesucht. Aber wenn wir eine Predigtreihe zum Nächstenliebe machen, dann muss der eigentlich vorkommen. Und das ist der Text vom barmherzigen Samariter und alles drumherum. Im Prinzip ist die dritte Stelle, wo das Doppelgebot der Liebe vorkommt in der Bibel. Zwei haben wir schon vor zwei Wochen mal kurz angesprochen. Hier ist die dritte Stelle. Hier sagt wer anders eigentlich dieses Doppelgebot und nennt es, wir tauchen den Text ein. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm und hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Herr, wir bitten dich, schenk uns ein offenes Herz für dein Reden, für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Wer ist mein Nächster? Ich finde, das ist keine dumme Frage. Also jetzt mal ehrlich. Also hier ist es zwar, um sich recht zu fertigen, aber das ist keine dumme Frage. Im Prinzip ist es doch die Frage, wie groß ist mein Radius? Wie weit ist der Radius, damit ich sagen kann, der gehört dazu, um den kümmere ich mich und den nicht mehr. Ne? Also wie weit ist das eigentlich? Also ist mein Nächster einen Meter entfernt? So, alle die hier in diesem Radius sind, um die habe ich mich zu kümmern. Manch einer macht den Radius viel länger und dann ist er auch dabei. Ne? Das ist schon schwieriger. Also ihr seid nicht meine Nächsten in diesem Fall, ganz klar. Aber im Prinzip ist es die Frage, also wer gehört dazu und wer nicht? Jetzt mal ehrlich, und ist ja auch berechtigt. Ist doch berechtigt, oder nicht? Habt ihr in die Nachrichten reingeschaut? Wer von euch ist zuständig und verantwortlich und soll helfen den Migranten, die in Italien ankommen? Wer von euch kümmert sich um die, die dem Krieg Not leiden? Oder die Flutkatastrophe in Libyen? Wer von euch ist eigentlich berufen, dahin zu gehen? Wer soll sich kümmern? Wer ist der Nächste denen von euch, mit der ihr hier sitzt? Vielleicht sagt ihr, nee, warte mal, also das ist jetzt, ist das nicht ein bisschen weit weg? Warum? Ihr wisst doch darum. Ihr wisst, was Nächstenliebe heißt. Wo ist das Thema? Also, ist das nicht dein Nächster, der da, von der Not, wo du hörst? Und ihr merkt, ja, warte mal, das kann doch nicht sein. Also, und überhaupt, und ja, aber ist das nicht eine berechtigte Frage? Also, wer ist mein Nächster? Also, wenn ich darum weiß, warum kann ich mich nicht auch um die kümmern? Müssen das konkrete Personen sein oder nicht? Ab wann tritt man in Aktion? Ich finde es eine berechtigte Frage. Und doch finde ich es so faszinierend, immer wieder, wie Jesus mit dieser Geschichte darauf antwortet, auf diese Frage, wer ist denn mein Nächster? Bevor wir den Radio uns nochmal angucken, das werden wir tun in dieser Predigtreihe im November dann. Wie ist das eigentlich? Also ich muss doch irgendwie festlegen, macht Jesus hier etwas anderes? Er geht tiefer, er geht ans Herz, denn er spürt etwas und er dreht diese Frage um. Er sagt, du, das ist doch nicht die richtige Frage. Die Frage ist nicht, wer ist dein Nächster? Die Frage ist eigentlich, und das sagt er zum Schluss, wem oder beziehungsweise wie wirst du dem anderen zum Nächsten? Weil er fragt ja, wer ist dem anderen zum Nächsten geworden? Nicht, wem ist der Nächste? Und damit dreht er alles um. Und er sagt, es geht darum, also wie rücken wir näher ran? Wie wird unser Herz groß? Wie kommen wir an den Nächsten ran? Das ist das größere Thema, was Jesus beschäftigt als Abstecken. Und da weist er auf was hin, nämlich diese Frage, wer ist mein Nächster, das kannst du ganz ohne Herz stellen. Total trocken. Ja, für wen bin ich denn jetzt zuständig? Und du baust Grenzen auf. Weil du willst eigentlich wissen, wie weit soll denn meine Liebe reichen und wann ist okay? Dann sagt er, ey, so, auf sowas lasse ich mich nicht ein. Die Frage ist, wie wird dein Herz groß, damit es sich berühren lässt? Bevor wir uns das anschauen, in dieser Geschichte, gucken wir weiter. Aber im Prinzip ist das eigentlich das Entscheidende. Das Entscheidende ist, wie werde ich anderen zum Nächsten? Aber ich kann doch nicht jedem helfen. Richtig, aber du merkst, auch diese Rückfrage bringt schon wieder Distanz rein. Oder zum Beispiel, gibt es auch so gute Sachen, aber die Problem ist doch immer größer und umfassender. Ja, richtig, aber darum geht es jetzt Jesus nicht. Die Frage geht, wie wird dein Herz groß? Weich nicht immer diesen Fragen aus, wenn Not aufkommt, indem du es auf Distanz hältst. Das will er nicht, sondern er sagt, kann ich hier in diesem Fall zum Nächsten werden? Das wäre eine gute Frage. Gut, was hält mich davon ab, zum Nächsten zu werden? Und da tauchen wir kurz in diese Geschichte hinein. Denn er stellt hier zwei Personen vor, die vorübergehen. Und das Interessante ist, dass der Typ, der da niedergeschlagen worden ist, über den wissen wir eigentlich nichts. Wir vermuten, dass er vielleicht auch Jude ist, so ein bisschen wie er das aufgedröselt hat. Wissen wir aber nicht 100%. Aber die zwei, die werden genau vorgestellt, nämlich mit ihrer Profession, mit ihrem Beruf. Es ist ein Levit und es ist ein Priester. Es sind fromme Leute und zwar sogar Leute, die am Tempel gedient haben. Okay, also das wissen wir ganz genau. Und dann können wir uns auch ein bisschen hineindenken, auch wenn wir nicht genau wissen, die Gründe, aber was sie abhält. Und ich finde es wichtig, dem ein bisschen nachzuspüren, um sich selber auf die Schliche zu kommen. Erster Faktor, der uns einfällt, ich habe keine Zeit. Also da sehe ich eine Not und ich muss einfach weiter. Es gibt viel zu tun. Müsst ihr euch vorstellen, die waren vielleicht wochenlang da in einem Stück am Dienst. Ja, das war nicht, ich gehe mal sonntags hin und so und dann wieder weg. Nein, die waren wochenlang da eingespannt, weil sie eine ganze Zeit bei ihren Familien waren und Leviten dann, wenn sie ihr Dienst kamen, ab zum Tempel, Tempeldienst halten. Und ich höre das schon, ne? Also die kommen da wieder und dann, Mann, ey, die Frau, die fragt bestimmt wieder, wo ich geblieben bin. Ich muss jetzt nach Hause. Nee, und die Kinder und alles so. Oder ich habe viele dringliche andere Sachen zu tun. Klar sagst du, hey, bei Erste Hilfe nicht. Aber ja, wie oft ist es einfach das? Ich habe keine Zeit, deswegen nehme ich den anderen gar nicht wahr. Deswegen hat das Herz gar keine Chance, sich auf den anderen einzustellen. Der Klassiker. Oder es ist ein großer Aufwand. Jetzt hier stehen bleiben, das scheint mir zu groß. Manchmal aus zeitlichem Druck. Manchmal ist es nicht zeitlicher Druck, sondern Bequemlichkeit. Das wird jetzt mein Leben komplizierter machen. Und das will ich eigentlich nicht. Eins, das mich getroffen hat selber, weil ich so auch manchmal rede und denke, ich bin doch nicht zuständig. Hey, es gibt doch Ärzte. Hier, wir haben die Bergretter, ne? Die sind dafür zuständig. Ist doch nicht mein Job jetzt hier. Ich bin Levit, ich bin Priester. Was soll ich denn sowieso machen? Wie oft ertappen wir uns bei den Gedanken, ey, es können auch andere besser, tschüss. Ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Und da andere besser verbirgt sich eigentlich auch dahinter, ich habe gar nicht die Mittel. Habe ich nicht gelernt. Und Angst vor Gefahr. Wenn ich mich wirklich auf andere Notleidende einlasse und ihr Leben, dann kann es sein, dass es für mich selber gefährlich wird. Manchmal wird es anstrengender, manchmal auch gefährlich. Also denkt nur mal daran, ihr besucht Leute in einem Viertel, in das ihr sonst nicht geht. Vielleicht zu einer Uhrzeit, wo ihr sonst auch nicht unterwegs seid. Weil ihr wisst, da muss ich jetzt gerade helfen. Dann wird euch auch mulmig zumute. Und alle Leute, die das wissen, sich auf andere einzulassen, kann sein. Es kann sein. Und jeder, der darum weiß, weiß, dass Angst und Sorge Barmherzigkeit unterdrücken können. Und das muss man sich einfach ehrlich eingestehen und sagen, ja, meine Sorge, meine Angst und meine eigene Sicherheit können auch mein Herz klein machen. Das ist so. Ich finde, noch eins ist mir eingefallen. Wenn der andere Jude ist, der da liegt, dann müssen wir wissen, dass Juden und dann später der Samaritaner, dass da einen Kampf gab. Und deswegen ist der Grund eigentlich noch mehr für den Samaritaner, der später vorbeikommt. Aber generell gilt, nicht alle Leute lassen sich gerne helfen. Manchmal wirst du auch angeschnauzt. Das ist so, komischerweise bei uns. Entweder weil Leute selber stark sind. Nun, ein Halbtoter wird dich nicht anschnauzen. Ja? Aber manchmal kommt der Gedanke, du weißt doch gar nicht, ob der das will jetzt. Oder die. Und schon haben wir es geschafft. Puh, unser Herz in Sicherheit gebracht. Ja, ist ja eine super Ausrede. Dann lassen wir die Schuld nämlich bei dem anderen. Aber wir kennen das. Ne? Ich sag nur, alte Oma über die Straße bringen, der Klassiker. Stellt euch vor, da kommt jemand mit einer anderen Hautfarbe. Darf ich sie über die Straße bringen? Nö. Ja, vielleicht will ich das gar nicht. Ich will keine Zurückweisung erleben, also frage ich doch nicht. Ist ja gar nicht so weit hergeholt. Wir gehen noch weiter. Das waren ganz allgemeine Gründe. Jetzt noch zwei, wenn wir diese Profession angucken, weil er nennt sie ja bewusst Leviten, Priester. Und gerade in unserer geistlichen Welt gibt es so eins, auch bei Kirchen, ich habe Wichtigeres zu tun. Ich bin im Auftrag des Herrn unterwegs. Sorry, kann ich mich jetzt nicht um diese Not kümmern? Ey, wenn ihr ganz ehrlich seid, guckt in eure Herzen, auch das gibt es in uns. Manchmal kann die Not unsere Herzen nicht berühren, weil der Kopf und das Herz voll sind mit geistlichem Programm. Oh, das muss uns erschüttern, dieses Gleichnis. Gerade für Leute, die viel in Gemeinde unterwegs sind, auch sagen, ja, ist das der Fall? Kann ich mich unterbrechen lassen? Bin ich offen für Not von Leuten, die auch vielleicht gar nichts mit meiner Community zu tun haben, mit meiner Gemeinschaft, mit den Leuten, mit denen ich mich umgebe? Und jetzt ist, und das ist, glaube ich, was eigentlich hier mitschwingt, und das muss uns noch hellhöriger werden als Christen. Diese zwei hatten ein geistliches Gebot, sich nicht zu verunreinigen. Sie durften keinen Toten anfassen und nicht auch Blut Fremdes konnte sie unrein machen. Sorry Leute, die haben das gelernt von Kindheit an. Vielleicht haben sie ihn gar nicht als lebend identifiziert, wenn er halbtot war. Und gesagt, wenn ich dahin gehe und den anfasse, um festzustellen, ob er lebt oder nicht, mache ich mich unrein. Hier schwingt etwas mit, und das müssen wir uns vor Augen halten, dass Jesus provoziert und sagt, waren sie nicht treu dem Gebot Gottes? Und sind fröhlich daran vorbeigegangen, weil sie es mussten als Priester? Gottes Gebot, sein Auftrag im Widerstreit mit Liebe und Nächstenliebe? Oh, manchmal ist, glaube ich, Leute, die Gefahr, dass wir aus Angst vor Verunreinigung von Leuten, die unsere Überzeugungen nicht teilen und unsere Weltanschauungen, Ansichten, dass manchmal die Barmherzigkeit tötet. Das heißt nicht, dass wir alle einer Meinung sein sollen, aber machen wir uns nichts vor. Manchmal ist das Gefühl, gerade Gott wirklich, wirklich zu dienen, das kann in eine falsche Frömmigkeit rutschen und uns unser Herz auf Distanz bringen zu anderen, die anders ticken. Ja, das ist das, was hier auch mitschwingt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und das springt hier auch an. Kirche soll sich nicht zurückziehen in ihre Blase, weil sie Angst hat, davor der dreckigen, schlimmen Welt zu begegnen, sich unrein zu machen. Wow, ihr merkt? Ja, von der Seite getrachtet, das kann einen schon ganz schön treffen. Aber wir bleiben ja nicht nur dastehen. Lasst uns doch anschauen, auch was der Dritte, anders gemacht hat. Und auch daran können wir anschauen, wie das Herz groß wird. 7 Punkte, kann man sich gut merken, ne? 7 ist eine gute Zahl. 7 Punkte, die helfen, wie ich zum Nächsten werden kann. Und wie gesagt, geht davon aus und merkt, haltet euch vor Augen, das war jetzt kein Jude, kein Christ, kein Kirchenmensch, der da vorbeigeht, sondern einer, der sozusagen außerhalb stand. Und das ist das Provozierende, was er hier sagt. Aber 7 Punkte, und was macht er anders? Hier heißt es, oder was macht er? Er sieht. Da heißt es richtig, und als er ihn sah. Ich finde das total stark. Da eckt schon so viel drin, dass wir überhaupt anfangen, Leute zu sehen. Und manchmal müssen wir dazu stehen bleiben, um wirklich zu sehen. Wir kommen gleich auch noch dazu, warum. Aber sehen, hinsehen, kurz innehalten. Nicht zu sagen, damit habe ich nichts zu tun, sondern nein, halte aus, schau an. Manchmal muss man dazu seinen Trott unterbrechen. Was mich berührt hat, ist, dass es bei den anderen zwei auch heißt, und sie sahen ihn und gingen vorüber. Wenn ihr schon über diese Worte nachdenkt, das kann einen innerlich zerreißen. Sie sehen es und schaffen es trotzdem vorüberzugehen. Und irgendwas ist bei dem zweiten geschehen. Jedenfalls hier ließ er zu, dass die Not das Herz berührt hat. Und ich glaube, hier zwischen Punkt 1 und 2, sehen und das Herz berührt, ist für mich ist es das, dieser Moment des Innehaltens, des Aushaltens. Vielleicht hält er an, weil sein Herz berührt worden ist. Aber vielleicht wird auch sein Herz berührt, weil er angehalten hat. Wir wissen es nicht genau. Aber ich glaube, das gehört da eigentlich mit verdeckt rein, das Stehenbleiben, Hinsehen, Stehenbleiben und die Not sein Herz berühren lassen. Mehr muss man erstmal gar nicht tun, sondern einfach, ich fühle mit. Ich lasse es ran. Es tut mir auch weh. Und dann kann man sich Fragen stellen, gute Fragen, die uns hier der Samaritaner mit auf den Weg geht. Nämlich, was habe ich zur Verfügung? Er nimmt das, was er hat, und damit hilft er in dem Moment. Er ist kein Arzt, er fängt keine OP an. Ja, aber er desinfiziert so gut er kann und was er will. Er hat das dabei und er nimmt ihn mit. Mich hat das berührt, letzte Woche erst. Wir sind als Älteste mitgerufen worden, für jemanden aus unserer Gemeinde zu beten, weil es ihm echt schlecht ging. Und wir sind hingegangen, haben gebetet und nach dem Beten sagt einer von unserem L-Team, hey, haben da auch mitgehört, dass eigentlich ein Rollstuhl vonnöten ist. Er hat gesagt, wir haben noch einen Rollstuhl in der MKK, hier in der Kolbekapelle stellen. Den können wir doch erstmal ausleihen, solange die Person auf den Rollstuhl wartet. Und ich war zum einen, dachte ich, ja, genial. Und dachte, ja, bist hier beim Beten und denkst nicht an so konkrete Sachen. Aber habe mich gefreut, dafür ist ja Gemeinschaft da. Es war ein super Beispiel für, ja, wir können jetzt nicht heilen. Das sind wir nicht. Wir sind nicht Jesus, wir sind auch keine Ärzte. Aber was haben wir zur Verfügung, wo wir jetzt helfen können? Was habe ich in der Tasche? Was habe ich dabei? Und da braucht es manchmal einen Moment in dem zweiten Jahr, was kann ich denn jetzt tun? Ich finde das eine super Frage. Und es ist ein super Punkt. Aufhören zu labern, dass es so schwer ist und manchmal auch so, oh, so ungerecht, sondern einfach zu fragen, was kann ich denn tun? Heißt, Veränderung kommt nicht, meistens nicht dadurch, dass sich Leute einfach überaufregen, dass alles so schlecht ist, sondern zu sagen, welchen Schritt kann ich denn konkret tun? Ich? Nicht, wie können die Verantwortlichen sowas zulassen? Nee, sondern was kann ich tun? Ja, das könnte er nämlich da auch machen, aber da kommen vielleicht anders nochmal dazu. Und dann, was hilft die Person auf längere Sicht? Der hätte ihn ja auch liegen lassen können. So, Erstversorgung, tschüss. Nein, er sagt, ich muss den noch unterbringen. Ja, und das war aufwendig für den. Und dann hat er ihn untergebracht, hat sich gefragt, wer kann denn noch besser helfen als ich? Ich muss weiter. Ich bringe ihn in ein Gasthaus unter oder was auch immer, so eine Schenke und ich lasse mich das was kosten. Das finde ich auch faszinierend. Und als letzten Punkt, er sagt, und ich werde bezahlen, wenn ich wiederkomme. Das finde ich stark. Denk doch mal nach. Der sagt, und ich komme wieder. Nicht so, und tschüss. Sondern manchmal ist es auch cool, zum Nächsten zu werden, einfach zu sagen, und ich erkundige mich später einfach nochmal. Hey, wir haben mal drüber geredet, über die und die Sache. Ja, weißt noch, du hast dein Herz mir ausgeschüttet. Wie geht's dir eigentlich mit der Sache, Gott? Wie ist es? Hey, wir machen das so oft nicht. Aber wie cool ist das, wenn das jemand feststellt? Ihr selber kennt das. Dann sagt, oh, da hat sich jemand nochmal erkundigt und gefragt einfach, ja, wie ist es? Ist es besser geworden eigentlich? Brauchst du nochmal Hilfe? Mann, dieser Punkt, der 6. Punkt, das ist so klein und so mächtig. Einfach nochmal zu erkundigen. Also ihr merkt, Das ist genial, schon diese Sachen. Ich weiß, ein siebter Punkt kommt noch, aber das ist entscheidend. Ich möchte euch mitgeben, bevor wir zum siebten Punkt kommen, diese Sachen zu verinnerlichen, vielleicht darüber zu beten auch und Gott zu bitten, mach mich doch so. Und die einzelnen Punkte zu einem, der sehen lernt, der die Not erkennen lernt, zu erkennen hat, was ihr eigentlich mithabt. Und unterschätzt nicht, was ihr mitbekommen habt und was ihr zur Verfügung habt. Das ist oft viel mehr, als ihr denkt. Oder und dann zu erkennen, was hilft es der anderen Person auf längere Sicht? Das muss ich ja nicht tun. Vielleicht kann das wer anderes, aber ich will es schon mal andenken. Ich will keine Angst davor haben, schon daran denken zu können. Und zu fragen, wer kann noch besser helfen? Und dann vielleicht mich mal zu erkundigen, mach mich zu einem so einem Menschen. Wir hatten es erst neulich, Mission Alltag. Hier ist ein gutes Beispiel für mit der Bibel beten lernen. Herr, du hast mir diese Geschichte erzählt. Mach mich zu einem Barmherzigen. Das ist eins. Denn Christen werden gebraucht in dieser Welt, die nicht wegrücken, sondern ranrücken. Wir haben nicht nur körperliche Not. Leute, wir haben so viele, die auch geistlich halbtot in der Ecke liegen. Und auch seelisch halbtot in der Ecke liegen. Geistlich sogar ganz tot, genau genommen. Und sie brauchen Leute, die ranrücken, die Mut haben, in Berührung zu kommen. Und jetzt kommt eine Challenge, eine Herausforderung. Vielleicht denkst du, oh, wo soll ich bitte schön diese Kraft hernehmen? Also das erdrückt mich schon. Also ich und die Not der anderen, das legt sich wie so eine... Oh. Also Not, das macht doch anstrengend. Ja, richtig, hatten wir auch an anderer Stelle schon. Immer wenn du liebst, dann wird das anstrengend. Und wenn du barmherzig bist und nah ranrückst, dann legt sich die Schwere und die Not auf deine Schultern. Und wenn du sagst, ich habe doch schon genug. Also sorry, danke für diese Predigt, aber ich bin am Ende. Wenn du da Angst davor hast, kaputt zu gehen, dann wird es auch die Barmherzigkeit kaputt machen. Und deswegen lass uns doch kurz mal einen Blick auf den wenden. Und das ist der siebte Punkt, dem geholfen wurde. Ich glaube, das Entscheidende ist, um was wir Kraft kriegen, wo die herkommt, ist, guck doch mal auf den, dem geholfen wurde. Ich stelle mir das so vor. Ich glaube nicht, dass der, als er erkennt, durch welche Situation er gegangen ist und dass ihm geholfen worden ist, dass sein Herz hart ist. Im besten Fall hat sein Herz selber groß gemacht. Und barmherzig. Dann könntest du sagen, na, vielleicht aber auch nicht. Ja, auch das kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht zum verbitterten Menschen geworden ist. Alter, ich wurde zusammengeschlagen. Das hat mir so viel Lebenszeit geraubt. Und jetzt sitzt du da in diesem Gasthaus und siehst die anderen gesunden Menschen reinkommen. Und du regst dich auf über Gott und die Welt, wie unfair dieses Leben ist. Ne? Könnt ihr auch dieses Setting euch vorstellen? Ne? Gebeutelt von der Not. Und ich kann das so gut nachempfinden. Und dann stelle ich mir vor, wie er da wieder abwettert und über die neuen Gäste sich beschwert. Und auf einmal einer dieser Fremden wendet sich diesem gerade am genesenden werdenden Mann zu, geht auf ihn zu, lächelt ihn an. Man sagt, hey, ich freue mich, dass dir besser geht. Man stutzt. Ja, ich bin der dich von der Straße aufgelesen hat. In diesem Moment wird er nicht mehr über diese Person lachen. Und sich beschweren. Bitterkeit hat keinen Raum mehr. Und wenn diese Person jetzt noch zu anderen Personen in der Schenke geht und freundlich mit ihnen redet, dann wird er sich auch nicht mehr über die aufregen, sondern er weiß, das ist mein Retter. Der hat mir geholfen. Und in dem Moment, wo er sich anderen zuwendet, werde ich über die mich nicht mehr beschweren, sondern es wird mein Herz groß machen, auch für die. Versteht er? Ich glaube, das ist der faszinierendste Punkt vielleicht daran. Ihr Lieben, wir alle liegen geistlich gesehen halbtot oder tot in der Ecke und es gab einen, nämlich Jesus, der fremd ist, keiner von uns. Versteht ihr? Der fremd ist, anders, und er hat seine Grenze hat er überschritten. Er hat keine Angst gehabt, sich dreckig zu machen. Er ist einer von uns geworden, einer von dir. Nicht von unserem Volk, nicht Mensch, und doch wurde er es. Hat sich mit unserer Not identifiziert, hat sich in Gefahr gebracht, ihr Lieben. Er hat in Gefahr sogar so weit, er hat Grenzen überschritten, die größer sind eigentlich, größer sind als jegliche Grenzen zwischen Rassen, Kulturen und Milieus von Menschen. Viel größere, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und er hat sie überschritten, hat sich größeren Gefahren ausgesetzt, als wir es je tun könnten, ist gestorben, hat einen enorm hohen Preis bezahlt für uns. Und dann hat er diese ganze Sache auch, nicht nur für einmalige Rettungsaktionen, nicht für einmalige Gebetserhörung, ja, damit irgendeine Klausur gelingt oder irgendwas gut wird, sondern der hat das Ganze auf lange Zeit geplant, damit wir eine himmlische Heimat haben, eine Ewigkeit für uns gehört, eine Sohnschaft, eine Kindschaft herangeholt, damit wir aufgenommen werden in die göttliche Familie. Er kam mir nah, ist mir gegenüber barmherzig. Und wenn du das erkennst, dann wird es dein Herz selber weit machen. Dann wirst du dich bereit machen, selber Grenzen zu überschreiten, zu sehen, innezuhalten, das zu geben, was du hast, ja sogar weiter zu sehen, dich etwas kosten zu lassen und nachfragen, wie geht es dir? Und wenn du selber noch sagst, ja und wo die Kraft daher zu kommen, er hat diese Kraft noch immer. Wenn du mit ihm lebst, durch ihn durch dich wirken lässt, dann hast du eine immerwährende Kraft der Barmherzigkeit in dir. Weil er ist immer noch der gute Hirte. Und er ist immer noch auf der Suche. Und das zu erkennen, der ist wegen mir gekommen, er hat mich gesucht, macht mein Herz groß. Und zu sehen, er ist immer noch in mir und sucht, verleiht mir Kraft. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Habt ihr es gelesen vorhin, gebetet? Mit Öl, reich gedeckten Tisch. Ich finde, das ist doch der Samariter pur, der da beschrieben wird. Und das ist dein guter Hirte, der alles für dich gegeben hat, um dich mit hineinzunehmen, selber in Werke der Barmherzigkeit, damit wir überhaupt Nächste werden für andere. Und dann geht das Abenteuer los. Aber da kommen wir später zu. Lass uns beten, kurz. Herr, du bist der gute Hirte. Du hast dein Leben für uns gelassen, du hast Grenzen überschritten, bist Mensch geworden, hast keine Angst gehabt, uns zu berühren, ja sogar eins zu werden mit uns, unrein zu werden, unsere Krankheit auf uns zu nehmen, auf dich zu nehmen. Oh Herr, du bist barmherzig, dein Herz ist warm für uns. Und bitte befreie unsere Herzen von aller Sorge, aller Not, aller Angst, von all dem, was uns abhält und die Barmherzigkeit klein macht, von einem Zeitdruck. Wie oft denken wir, wir müssten irgendwo hin, irgendwas erledigen und können deswegen nicht innehalten für die kleinen, kostbaren Begegnungen, wo Not am Mann ist, Not an der Frau. So führ uns hinein in dein Leben. Lass uns immer mehr zum Nächsten werden, für andere. Füreinander. Denn an der Liebe Christi sollen wir erkannt werden, dass wir seine Jünger sind. Amen.